eines Menschen, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist, von dem keiner glaubte, dass er so alt werden würde, und den ich kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren in einer ehemaligen Dienstgemeinde. Da klingelte es an meiner Bürotür, ein Mann stand draußen und wollte den Pfarrer sprechen. Ich stellte mich als dieser vor und er sagte, er hätte gerade Freigang, er sitze gerade im Knast, hätte eine langjährige Haftstrafe abzusitzen und er sei zu dem Schluss gekommen, sein Leben zu ordnen und vielleicht noch einmal ganz neu zu beginnen. Um das abzuschließen, kurz zu machen, es dauerte 2-3 Monate, dann haben wir einen Freigang genommen und ihn getauft. Gestern habe ich ihn beerdigt. Es gab selten für mich in meinem Leben und auch in meiner Dienstzeit Menschen, an denen ich die Gnade Gottes so handgreiflich und auch als lebensverändernde Gnade spüren konnte. Und deshalb, ihr Lieben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich dachte mir, zur Hinführung an das Abendmahl lohnt es sich, über das, was unser Glaubensfundament ist, noch einmal grundsätzlich und neu nachzudenken. Das Wort Gnade wird in unserer Alltagssprache wird heute nur noch selten gebraucht. Es klingt für unsere Ohren ziemlich nach mittelalterlichem Despotentum. Dabei ist Gnade ein Schlüsselbegriff des christlichen Glaubens. Was wir heute anschließend noch feiern, ist Gnade. Aber dazu später mehr. Der Begriff Gnade stammt von dem mittelhochdeutschen Wort genahen. Sich nahen, sich annähern, sich herabbeugen, einen Abstand zu überwinden. Gnade setzt drei Dinge voraus. Einen Abstand, den es zu überwinden gilt. Gnade hat immer mit der Überwindung eines Abstandes zu tun oder auch eines Widerstandes. Das Zweite, es setzt voraus, dass es da einen gibt, der auch die Macht hat, diesen Abstand zu überwinden. Also einen, der die Macht hat, auch gnädig zu sein. Und das Dritte, Gnade ist für mich auch, hat zumindest so ein Element der Willkür. Für Gnade gibt es nämlich letztlich überhaupt keinen Grund. Gnade ist immer unverdient. In dem Moment, wo ich mir etwas verdient habe, ist es schon keine Gnade mehr. Also wer gnädig ist, dem kann man überhaupt nicht sagen, aus dem und dem Grund sollte er gnädig sein. Gnade hat für mich ein Element der Willkür. Die ganze Bibel handelt nun davon, dass Gott in seiner Gnade den Abstand überwindet, der zwischen uns und ihm liegt. Und sie handelt davon, dass Gott die Macht hat, diesen Abstand zu überwinden. Und sie handelt davon, dass es für dieses Handeln Gottes überhaupt keinen vernünftigen Grund gibt. Seine Gnade ist unverdient. Allerdings, so scheint mir, ist sie nicht in seiner Willkür, sondern in seiner Liebe begründet. Wobei echte Liebe auch immer etwas Willkürliches hat. Der Abstand, den Gott in seiner Gnade zu uns überwindet, ist in der Bibel zufolge ein dreifacher. Der erste Abstand, der hat sich ergeben zwischen Schöpfer und Geschöpf. In Römer 4 schreibt Paulus den Christen in Rom, der die Toten lebendig macht und der das Nichtseiende ruft, dass es sei. Nun, im Vergleich zu Gott müssen wir sagen, auch wir Menschen haben schöpferische Kraft. Kraft unserer Wassersuppe können wir schon einiges zu Wege bringen und auch leisten. Und ich glaube, das hat auch etwas mit unserer Gottebenbildlichkeit zu tun. Aber unser Schaffen geschieht nicht aus dem Nichts heraus. Unser Schaffen ist eher ein Verwandeln. Wir nehmen Ziegel, wir nehmen Mörtel und bauen daraus ein Haus. Wir nehmen Leinwand und Farbe und schaffen daraus ein mehr oder wenig gutes, schönes Gemälde. Es ist immer zwischen Künstler und seinem Kunstwerk ein qualitativ riesengroßer Abstand vorhanden. Zwischen dem Haus und seinem Architekten zum Beispiel. Der Abstand zwischen einem Schöpfer und seinem Geschöpf ist letztlich nicht zu ermessen, den kann man nicht messbar beschreiben. Er ist eben unendlich groß. Und noch weniger, ihr Lieben, lässt sich der Abstand zwischen dem Schöpfergott und seinem Geschöpf messen. Denn während wir Holz, Steine, Farbe oder irgendwelche anderen Baustoffe benutzen, um daraus etwas Neues, Kreatives zu schaffen, hat Gott den aufregendsten Baustoff, den es überhaupt gibt. Das Nichts. Gottes Baustoff ist das Nichts. Die ganze Schöpfung, alles, was wir vor Augen haben und nicht zuletzt wir selbst, hat Gott aus dem Nichts geschaffen. Wenn Gott nicht sein schöpfungsmäßiges Wort gesprochen hätte, gäbe es das alles nicht und es gäbe nicht mal uns. Wir alle sind ein durch das Wort Gottes verwandeltes Nichts. Und ich kann mir deshalb keinen größeren Abstand denken als den zwischen diesem Schöpfer und uns Geschöpfen. Darum, ihr Lieben, ist jede bloße Existenz allein schon Gnade. Die Tatsache, dass es uns gibt, dass wir leben, ist Gnade. Die Tatsache, dass es eine Welt um uns herum gibt, die sicherlich auch viel Schweres, aber auch unendlich viel Positives für uns bereithält, ist Gnade. Jeder Tag, den wir erleben dürfen, jede Gabe, die wir empfangen, jeder Traum, den wir träumen, nicht nur der, den wir verwirklichen, ist Gnade. Um das zusammenzufassen, es geht also nicht um ein mittelalterliches Weltbild, wenn wir von Gnade reden. Es geht um keinen Despoten, der mit seinem Gerede von Gnade die Leute künstlich klein halten will. Hier geht es um einen echten Abstand. Zwischen Gott und uns Menschen herrscht der größte Abstand, der überhaupt gedacht werden kann. Der Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf. Wir Menschen haben nicht die Macht, diesen Abstand zu überwinden. Kein Mensch hat jemals beschlossen, jetzt will ich mal sein. Jetzt rufe ich mich mal selbst ins Leben. Irrsinn. Diese Macht hat allein Gott. Es gab auch keinen vernünftigen Grund dafür. Keiner von uns hat es verdient. Uns gab es ja noch nicht. Unsere Existenz ist schlechthin Gnade. Ist, so könnte man sagen, in der Willkür eines liebenden Gottes begründet. Es geht noch um einen weiteren Abstand. Den Abstand zwischen dem heiligen Gott und dem Sünder. Das ist der Abstand, den die Bibel, vor allem das Neue Testament, am häufigsten anspricht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt bildlich, er schuf sich ein Instrument von atemberaubender Schönheit. Denken wir in Gedanken nur an eine Stradivari. Wertvoll bis zum Gehtnichtmehr. Ein Klang. An uns sollten unsere Mitgeschöpfe ablesen können, wie Gott ist. Frag mal die Natur und die Umwelt, was sie dazu denkt. Frag mal die Millionen Tiere, die wir für unsere Versuche einsperren und quälen. Frag mal deine Arbeitskollegen oder auch deinen Ehepartner oder deine Kinder oder Enkel. Also frag mal die Menschen zuallererst, die du angeblich liebst, was sie von diesem Gedanken halten, dass du ein Bild Gottes bist. Dass man eben an dir ablesen kann, wie gut und wie weise und wie liebevoll Gott ist. Oder frag mal Gott selbst. Frag den Schöpfer, der uns als wunderbares Instrument geschaffen hat, aber nahezu jeder zweite Ton, den er zu spielen versucht, klingt ganz furchtbar schräg. Nicht nur unsere Mitgeschöpfe, sondern Gott selbst erkennt in uns Menschen sein Bild nicht wieder. Obwohl er doch alles Nötige in uns hineingelegt hat. Gott ist sich ganz sicher, er weiß, ich habe da doch nicht gepfuscht. Es sind wir Menschen, die wir uns von Gott losgelöst haben. Es sind wir Menschen, die nicht als Bilder Gottes auf dieser Erde herumlaufen wollten. Wir wollten nicht, dass die Menschen über uns sagen, ah, schau mal, ein Bild von Gott. Schau mal, eine Stradivari, eine Querflöte. Wir wollten uns selbst einen Namen machen. Das ist es, was die Bibel Sünde nennt. Um diesen Abstand geht es. Sünde ist nichts anderes als der Abstand, den wir zu Gott geschaffen haben. Und zwar mutwillig, bewusst. Wir wollten nicht, dass Gott Gott ist. Wir wollten uns selbst einen Namen machen. Wir wollten unsere eigenen Töne hervorbringen. Und das taten wir dann auch. So sehr, dass Gott sein eigenes Bild in uns nicht wiedererkennen konnte. Das Alte Testament beschreibt diesen Abstand in allen möglichen Geschichten ganz besonders herausragend. Und dann heißt es, dass Gott durch Mose den Menschen Weisung gab für ein Leben anhand derer, die Menschen erkennen sollten, dass es da diesen Abstand gibt, dass sie Sünder sind. Das Alte Testament lehrt uns nichts anderes als diesen unendlich großen Abstand zwischen uns und Gott, den wir selbst aufgeworfen haben und den wir nicht zu überwinden in der Lage sind. Der Einzige, der diesen Abstand überwinden kann, ist Gott selbst, weil er allein die Macht dazu hat. Und das tut ja Gott. Davon ist dann im Neuen Testament ganz ausführlich die Rede. Gott überwindet in Jesus von Nazareth, in seinem Sohn den Graben der Sünde, also diesen Abstand, der zwischen uns und ihm liegt. Er schafft die Distanz zwischen uns und ihm einfach ab. Das ist doch Gnade schlechthin. Göttlich liebende Willkür. Es gibt mehr über uns zu sagen, ihr Lieben, als dass wir Sünder sind. Die Offenbarung des Mose ist richtig, aber sie bleibt unvollkommen. Wie schreibt Johannes gleich am Anfang seines Evangeliums? Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Ja, ihr Lieben, das wollen wir heute ganz neu in den Blick nehmen. Die Wahrheit über unserem Leben ist eine viel größere. Sie lautet, Gott ist ein gnädiger Gott. Nicht nur, weil er unser Schöpfer ist, nein, auch indem er uns vergibt. Er hört diesen grässlichen Missklang des Instrumentes, das er selbst geschaffen hat, und sagt, Es macht mir die Ohren kaputt, aber ich liebe ihn trotzdem. Ich will trotzdem Gemeinschaft mit diesem Menschen haben. Ich leide an ihm, ich sterbe tausende Tode, aber ich liebe ihn. Eine unglaubliche Botschaft für mich. Aber genau das ist in und durch Jesus Christus hörbar geworden, laut geworden, sichtbar geworden. Das hat er durch seine Verkündigung bezeugt und durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen für uns wahrgemacht, besiegelt. Darum ist er, dieser Jesus, unser Herr, für mich die personifizierte Gnade Gottes schlechthin. Jesus ist für uns in den Tod gegangen. Er hat uns vergeben. Und was hat das nun für Folgen? Klingt das Instrument jetzt so, wie es ursprünglich klingen sollte? Gott hat die Distanz überwunden. Heißt das, dass wir keine Sünder mehr sind? Leider nein. Es gibt nämlich noch einen dritten Abstand, der überwunden werden muss. Der Abstand zwischen dem alten und dem neuen Leben. Und dieser dritte Abstand, liebe Schwestern und Brüder, beschreibt die Spannung, unter der unsere christliche Existenz bis zum Tod steht. In dieser Spannung leben wir. Luther hat das so formuliert: Simul justus et peccator. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. All das, was die Bibel über das Sündersein des Menschen sagt, gilt für mich als Christ auch weiterhin. Ich verfehle es, Bild Gottes im guten Sinne zu sein. Ich werde den guten Maßstäben Gottes nicht vollkommen gerecht. Hat sich also gar nichts verändert? Doch. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament von einer neuen Geburt oder von einem Leben aus dem Geist, von einer neuen Kreatur, die wir geworden sind. Sofort fällt Bibellesern dieses Wort ins Auge, wo Paulus ausruft: Ist jemand in Christus? Dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wie ist das aber erklärbar? Wir sind immer noch Sünder und doch neu. Was ist denn neu an uns und unserer Existenz, wenn wir Christen werden? Ich nenne mal vier Dinge, es sind wahrscheinlich viel mehr. Bei diesen vier Dingen will ich es belassen, die sich da verändern, die neu werden. Das Erste, was ein Mensch gewinnt, wenn er Christ wird, er gewinnt eine ganz neue, veränderte Einstellung zur Sünde. Daran kann man eigentlich das Christwerden erkennen. An der neuen Einstellung zu diesem Abstand, den Gott überwunden hat und die Bibel als Sünde bezeichnet. Ein Mensch, der Christ wird, läuft der Sünde nicht mehr bedingungslos hinterher. Er hat die Richtung gewechselt. Er läuft vor ihr weg. Natürlich wird er ständig wieder eingeholt. So schnell kann gar kein Mensch laufen, dass er nicht von der Sünde immer wieder eingeholt wird. Aber die Lebensrichtung, die hat sich geändert. Das Zweite, ein Christ lebt aus der Vergebung. Statt irrigerweise anzunehmen, er sei schon ganz okay, nur die anderen müssten sich ändern. Christsein heißt nämlich zu wissen, dass man auch immer noch Sünder ist. Und damit gerate ich als Christ in eine umfassende Solidarität mit meinen Mitmenschen. Ich kann als Christ keinen anderen Menschen mehr verdammen. Ich kann keinen mehr verteufeln. Als Christ werde ich automatisch barmherziger. Und neu ist drittens, dass ein Mensch, der Christ geworden ist, regelrecht Lust zum Anderswerden bekommt. Wer die vergebende Liebe Gottes erfahren hat, bekommt mehr und mehr Sehnsucht, seinem Schöpfer und Vergeber ebenfalls in Liebe zu antworten. Im Bild gesagt, er bekommt richtig Lust, gute Töne hervorzubringen. Und weißt du was? Das gelingt. Nicht immer, ab und zu, manchmal immer öfter. Aber es gelingt. Es ist ein totales Wunder, das Wunder der christlichen Existenz. Veränderung ist möglich. Gottes Gnade ist nichts anderes als sein Change Management für unser Leben. Das ist das Vierte, was neu ist. Gott gebraucht uns. Er nimmt wieder sein Instrument in die Hand. Er schreibt auf krummen Zeilen seinen geraden Text. Er nimmt also das verstimmte Instrument und unter seinen Händen erklingt darauf eine wunderschöne Melodie. Das Instrument ist immer noch verstimmt, aber Gott weiß es zu gebrauchen. Er kann nämlich auch mit verstimmten Tönen wunderbare Musik hervorbringen. Ja, wir sind und bleiben Sünder, aber Gott macht daraus doch ein wunderbares Kunstwerk, macht, wie es Paulus sagt, etwas zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wie gesagt, für mich ein absolutes Wunder. Wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir meist nichts Besonderes. Im Gegenteil, wir sehen immer noch den alten Egoisten, das unbarmherzige Wesen, eben manchmal einen Sünder durch und durch. Und doch sind wir von einem neuen Geist beseelt, der uns eine neue Ausrichtung gibt, der uns Dinge tun lässt, die ihm Gott gefallen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die dreifache Gnade. Die Gnade der Geschöpflichkeit, die Gnade der Vergebung und die Gnade eines neuen Lebens. Es ist die Gnade des Vaters, die Gnade des Sohnes und die Gnade des Heiligen Geistes.
Ich möchte ein Lied vorlesen. Allerdings, dieses Lied ist nicht für euch bestimmt. Es ist ein Lied an meine Gitarre und ich würde euch gern bitten, deshalb gar nicht erst zuzuhören, denn was habt ihr schon mit meiner Gitarre zu tun?
Wenn man dich anschaut, hält man dich für ein Musterexemplar deiner Gattung. Wohl proportioniert bist du. Dein Äußeres ist gediegen und zeugt von Geschmack. Andere haben neben ihren guten und ihren schlechten Seiten auch ihre schlechten Seiten. Bei dir scheint es die gar nicht zu geben. Man sieht zumindest nichts. Kein Stäubchen liegt am falschen Fleck. Aber wenn ich dir so eine Weile zuhöre, merke ich, dass bei dir irgendetwas nicht in Ordnung ist. Harmonie solltest du sein und Harmonie verbreiten. Das war doch das Ziel, mit dem du gemacht wurdest. Doch dein Dasein hat seinen Sinn verfehlt. Ach, du meinst vielleicht, es läge an deiner Umgebung, an den Leuten um dich her, die du siehst und die dich wieder ansehen. Also auch wenn du die Leute nicht mehr siehst, gibst du Misstöne von dir. Ach, du meinst vielleicht, es läge an der Behandlung, die ich dir zuteil werden lasse. Du denkst, wenn man dich nur gefühlvoll anfasst, und nur deine guten Seiten berührt, dann gewinnt man den besten Eindruck von dir. Aber sobald dir wieder jemand einen kräftigen Seitenhieb versetzt, bist du genauso verstimmt wie vorher. Ich frage mich, ob es nicht an dir selbst liegt, dass dein Dasein eine einzige Disharmonie ist. Ob es nicht an dir selbst liegt, dass du trotz aller Anstrengungen deinen Sinn verfehlst. Und deshalb möchte ich dir den Rat geben, denjenigen an dir arbeiten zu lassen, der dir deine Harmonie wiedergeben kann. Dadurch wird dein Dasein wieder sinnvoll.